Nur wenn wir heute schon über die Zukunft denken, basierend auf der Vergangenheit Sachen austesten, nur dann werden wir auch eine haben. Sonst überholt uns die Zukunft. Und das ist definitiv was, was ich als Inno-Chef hier nicht haben möchte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Daniel Nell und mir gegenüber sitzt Stefan Paxmann. Wir unterhalten uns heute über das Thema Zukunft aus einer sehr, sehr spannenden, wie ich finde, Perspektive. Stefan wird mir damit sicher zustimmen, sonst würde er mir nicht gegenüber sitzen. Aus der Perspektive des Bankenwesens und der Banken. Bevor ich jetzt selber aber zu viel über dich erzähle oder vielleicht auch was vergesse, Stefan, meine erste Frage an dich: Wer bist du und was machst du eigentlich?
Ich freue mich auch, Daniel, dass wir heute die Zeit haben, wirklich mal in die Zukunft zu schauen. Denn das ist eigentlich der Kernbestandteil meines Jobs. Ich bin bei der LBBW verantwortlich für Innovation und Digitalisierung, quasi der Digitalchef der Bank. Und mich interessiert natürlich die Zukunft oftmals viel mehr als die Vergangenheit. Zukunftsthema ist natürlich immer weit definiert. Weil manchmal ist ja die Zukunft, und das ist das große Problem dabei, so unklar, dass wir gar nicht wissen, wie sie aussieht. Mhm. Und als Banker ist das, glaube ich, eine furchtbare Situation, weil ich möchte ja möglichst keine Risiken in meinem Leben haben.
Das stimmt, ja.
So, und das ist deswegen so ein grundlegendes Paradoxum. Wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen, damit wir die Gegenwart sichern. Und das lernen wir besonders manchmal aus der Vergangenheit.
Mhm. Also die Vergangenheit quasi im Gepäck, nach vorne schauend, um die Gegenwart richtig gut zu gestalten.
Vollkommen richtig. So, und das ist im Endeffekt Bestandteil meines Jobs. Also ich kümmere mich wirklich um verschiedene digitale und innovative Lösungen und Themen, die wir im Bankengeschäft nutzen können. Vom Privatkundengeschäft angefangen über das Unternehmenskundengeschäft im Kapitalmarktbereich für unsere institutionellen Kunden im Immobiliensektor, aber natürlich auch für unsere internen Funktionen, wie wir als Organisation, als LBBW selber uns digital besser aufstellen können oder wo wir innovativer agieren können. Mhm. Und in dem Rahmen gibt's per se erstmal auch keine Grenzen. Und das ist ja auch das Schöne bei. Weißt du, wir reden ja über Zukunft. Und Zukunft hat ja mehrere Komponenten. Und ich finde das ganz spannend. Für ganz viele ist Zukunft immer die Hoffnung. Mhm. Wenn ich mal alt bin, dann werde ich das machen. Wenn ich mal Geld habe, werde ich mir das kaufen. Und wenn ich das habe. Also für viele ist das ein Hoffnungsthema. Und viele verbinden hier mit Zukunft auch über die Hoffnung, ja, wenn wir mal generative KI einsetzen, dann kann ich ja. Oder wenn ich mal jenes habe. Das heißt, auf der einen Seite ist ein Hoffnungstreiber. Und der treibt uns auch immer an, den Job immer weiterzumachen, den wir tun. Mhm. Für viele ist manchmal Zukunft aber auch eher so ein Risikothema. Oh mein Gott, wie soll die Zukunft werden? Jetzt kommt generative KI daher, nimmt die meinen Job weg. Mhm. Und was passiert mit all diesen anderen Themen? Das heißt, es ist ein kompletter Zwiespalt. Und zum Schluss ist aber Zukunft aus meiner Sicht immer genau das, was wir daraus machen. Mhm. Und wie du dich selber sozialisierst, wie du dich selber auch immer framest oder einbettest, so agierst du auch für die Zukunft. Meine Mutter war immer ein positiver Mensch. Die hat aus allem immer das Positive gemacht. Zum Glück habe ich das Gen geerbt. Mein Vater war genau das Gegenteil.
Okay.
Wenn da was schiefgehen konnte, ist es auch schiefgegangen. Mhm. Und dann war das Wetter morgens schön. Wir haben gesagt, oh wow, Sonne scheint, wir können raus. Ja, warte mal ab, das regnet bestimmt heute. Das kann hier nicht so bleiben. Natürlich hat es geregnet.
Ja.
So, wenn du dich aber so framest und wenn du pessimistisch denkst, dann bewertest du auch deine Umgebung pessimistisch und entwickelst dich in pessimistische Themen, bin ich überzeugt von. Mhm. Und ich bin Grundoptimist. Deswegen glaube ich tatsächlich, wir können die Zukunft gestalten und solange ich sie gestalten kann für mich, solange ist die positiv. Ich kriege immer nur dann ein bisschen Schwierigkeiten, wenn andere für mich die Zukunft gestalten wollen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir über Zukunft sprechen. Also es gibt Positives, es gibt Negatives, es gibt Unklares. Aber das Wichtigste ist, Menschen kommen mit der Zukunft klar, wenn sie sie selber beeinflussen können. Mhm. Und das ist ein Teil auch in meiner Rolle als Innovationskopf auch für die Bank, Innovation immer so zu definieren, dass wir sie bewegen und dass wir nicht nur nachrennen müssen.
Mhm. Und das ist... Okay, also im Endeffekt auch, was man auch in anderen Branchen auch oft erlebt, dass man quasi sagt, wir haben jetzt das Momentum des Agierens und dieses Momentum nutzen wir, weil in x Monaten, x Jahren sind wir in der Situation, dass wir reagieren müssen.
Ja.
Und in der Form, wenn du reagierst, dann hast du nie das Momentum bei dir, sondern wie du sagst, dann versuchst du etwas hinterher zu rennen. Also quasi auch immer in diesem Momentum zu bleiben des Agierens. Was ich an der Stelle ganz spannend finde, ist, wir sind ja auch uns in unserer vorhergehenden Tätigkeit, in der ich bei der Wirt-Gruppe tätig war und wir uns auch gemeinsam kulturell interessiert und engagiert haben, sind wir auch immer so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle Parallelen zur Kultur aufgekommen. Und das will ich jetzt an dem Beispiel, weil ich es einfach so stark finde, weil Reinhold Wirth ja für sich selber auch immer im unternehmerischen Wirken das Triptychon von Segantini nimmt. Mhm. Und quasi, das heißt ja, werden, sein, vergehen. Mhm. Und er sagt, ich möchte in dem, was ich tue, immer im Werden sein. Also ich will immer in diesem ersten Stadium sein, weil sobald ich in diesen Sein-Zustand komme, ist das Nächste, was kommt, das Vergehen. Und ist ja im Prinzip dann eine schöne Parallele, wenn man das so möchte. Und das ist ja auch das Spannende, dass man sagt, wir können jetzt aktiv sein und nicht warten, weil warten ist das größte Risiko im Endeffekt.
Das ist so. Und die Zukunft ist ja immer morgen. Mhm. Die ist nicht heute. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Allerdings, wo du das sagst, auf der einen Seite stimme ich dem 100% zu. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, wir sind immer im Agieren. Mhm. Auch in der Defensive sind wir im Agieren. Mhm. Ich glaube, wenn man sagt, so jetzt ist so der beste Moment, um was zu tun, dann sage ich immer, ey, was ein Bullshit. Ja, ganz ehrlich, das ist Quatsch. Ja. Weil wir sind ja immer am Agieren, nur manchmal legen wir uns quasi zurück und sagen, okay, das Schicksal kommt über uns, ich kann nichts tun. Mhm. Aber das ist ja eine falsche Verhaltensweise. Wir agieren bewusst, in dem Fall passiv. Mhm. Aber ich habe immer die Möglichkeit, aktiv zu sein. Ich kann immer quasi in den Angriff gehen. Angriff ist die beste Verteidigung, auch in der Situation, die schwierig ist. Kleine Analogie. Wann sind wir innovativ? Wenn es uns gut geht, viel Geld auf dem Konto ist, Familie läuft, Wetter schön ist, dann was sollen wir uns da ändern? Das ist ja toll. Wir sind dann innovativ, wenn du in einem Boot sitzt. Und im Boot ist ein Loch drin und das Wasser kommt rein. Du bist auf dem Ozean, 10 Kilometer drumherum, keine Insel, niemand, der dich rettet. Was meinst du, wie innovativ du wirst, um dieses Boot nicht sinken zu lassen, um zu überleben?
Ja.
Aber nur in der Krisensituation. So, und das ist ein wichtiges Element. Was du jetzt zum Beispiel mal siehst, wenn wir jetzt die große weltweite Brille mal aufpacken. Welche Länder haben gerade den innovativen Charakter? Schau dir mal den Mittleren Osten an. Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien, wo du sagen wirst, sie haben natürlich viel Geld aus dem Öl, aber haben ganz klar erkannt, das ist keine Zukunftswirtschaftsfunktion. Mhm. Und jetzt werden sie plötzlich super innovativ und viele der jungen Menschen gehen plötzlich hin, bauen eine AI-Universität auf, werden gefördert für die Themen, sind selber super aktiv, aber aus einer Situation, aus einer quasi Notsituation heraus, es geht uns zwar gut, aber Achtung, das kann ganz schnell wegfallen. Und wir wollen den nächsten Schritt in unsere Lebensqualität erreichen. Deswegen sind so viele Chinesen oder Asiaten brillante Pianisten. Ja. Haben wir über Musik gesprochen. Warum gibt es so viele asiatische brillante Musiker? Weil die aus einer Thematik herauskommen, wo die als Kind lernen, wie man ordentlich Geige spielt, wie ein Klavier spielt und das wirklich bis zum Umfallen üben. Mhm. Und eine gesättigte Gesellschaft, wo es schon so viel gibt, wo so viel in die Wiege gelegt ist, die haben nicht notwendigerweise immer sofort den Antrieb, das Beste zu machen, weil ich komme ja auch mit der halben Kraft klar. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir über das Thema Zukunft sprechen und bei mir aus der Sicht über das Thema Innovation sprechen. Das Verständnis, dass wir eigentlich doch schon ziemlich gut sind, ist eine Kapitulation. Mhm. Es gibt so einen schönen Spruch, ich mache den gerne mal als Wallpaper meinen WebEx-Konferenzen. Ja. Hinterfrage alles. Und darunter steht, warum? Und das ist genau der Punkt. Wir müssen immer alles hinterfragen, auch wenn was gut läuft. Challenging the good, nicht immer nur the bad. Ja. Wenn was schlecht läuft, also wir kümmern uns immer um das Schlechte. Wir gucken immer, oh, was ist schlecht und verwenden da ganz viel Energie drauf, können es aber nur bedingt ändern, weil wenn ich schlecht tanzen kann, dann werde ich nachher vielleicht so ein bisschen tanzen, aber nicht brillant.
Ja.
Warum kümmere ich mich nicht um das Gute und frage, wie ich das noch besser machen kann, weil da habe ich einen richtigen Impact. Mhm. Und das ist wieder das, was der Reinhold Wirth ja auch genau sagt, nicht?
Ja.
Im Werden wirklich sein, mit in der Gestaltung sein. Ich kann doch besonders dann gestalten, wenn ich auch tatsächlich jetzt schon den Griff drauf habe. Ja. Und dafür muss ich es hinterfragen. Das Gute muss ich hinterfragen. Mhm. Und das machen wir in der LBBW zum Beispiel auch ganz massiv. An vielen Stellen ist es eine extrem gut positionierte Bank. Ich meine, wir sind 200 Jahre alt.
Ja.
Du wirst nicht 200 Jahre alt, wenn du nicht immer innovativ bist. Auch wenn es manchmal konservativ erscheinen mag.
Ja.
Aber trotzdem musst du immer wieder diesen innovativen Charakter mit ansetzen. So, und jetzt könntest du sagen, na gut, wir sind die viertgrößte Bank in Deutschland. Stopp, wir haben ein super Unternehmenskundengeschäft. Wir sind in vielen anderen Bereichen extremst gut platziert, einen tollen Ruf. Boah, Innovation, ja, ach, wir machen ein bisschen mal was grün an oder was gelb und dann funktioniert. Nee, wir müssen jetzt knallhart hinterfragen, ob das Gute auch nächstes Jahr noch gut sein kann. Mhm. Weil die Industrie ändert sich, die Wirtschaft ändert sich. Es kommen viele neue Player auf den Markt, die man vor Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die heute auch regional anders verteilt werden können. Die greifen jeden Tag das Modell und das Geschäftsmodell an. Wenn du dich also nicht stetig hinterfragst und gerade das Gute hinterfragst, was ja vermeintlich so viel zum Geschäftserfolg beiträgt, dann wirst du wahrscheinlich, vielleicht nicht übermorgen, aber in 3 oder 4 Tagen das Geschäft nicht mehr so aufrecht haben. Ja. Weil das ist die Blindheit, die man irgendwann bekommt. Und das ist auch eine Rolle als Innovationschef, immer wieder zu hinterfragen, zumindest in dem Rahmen, wo ich beeinflussen kann, ist es wirklich gut, was wir tun oder ist es nicht eigentlich nur eine gesättigte Situation. Wir müssen es eigentlich anders machen.
Okay. Und war das auch die Herausforderung oder war das auch der Reiz, der dich, sag ich mal, zur LBBW gelockt hat? Weil, also ist ja auch immer, dass man im Prinzip sagt, was du jetzt gerade auch beschreibst, man spürt den Optimismus, den du hast. Man spürt, also man spürt auch das auch Feuer.
So soll das
ja
sein.
Ja, genau. Das ist ja nicht nur ein kleines loderndes, wie sagt man, eine kleine Flamme, sondern es ist ein Feuer. Und deswegen ist das auch, weil man, also wenn ich das jetzt so sagen darf, aus meiner Wahrnehmung, gar nicht so sehr, weil ich dir schmeicheln möchte, sondern einfach, weil ich das schon immer auch selber Kunde bin der LBBW und die Bank eben auch als Student kennengelernt und dann eben so mich durch meine Lebensphasen begleitet hat. Und mein Eindruck, den ich habe, ist eben, dass man in den letzten 1,5, 2 Jahren schon auch massiv zeigt, was man tut und auch darüber spricht. Also dass man so ein bisschen auch diesen Paradigmenwechsel, möchte ich mal sagen, dass man als Bank früher konservativ, man hat nicht groß über das gesprochen, was man macht, weil das war einfach auch hier und da immer so ein sensibles Thema, Finanzen, Geld, Anlagen etc. Aber dass man da jetzt auch erkannt hat, dass um auch nicht nur innovativ zu sein, dass man es nicht nur macht, sondern dass auch die Leute es wahrnehmen, dass es eben auch so ein Ticken ist, nach vorne rausgehen, sprich drüber, sei laut, natürlich immer fundiert, nicht einfach lospoltern, ne? Also nicht nach dem Motto, lieber schwach behaupten als stark beweisen, sondern, aber dass man im Prinzip auch dieses ganzheitliche Zukunftsthema sagt, Kommunikation gehört auch mit dazu.
Ja. Mal ganz ehrlich, wer von uns möchte nicht bei Apple arbeiten oder bei Google? Ja, oder jetzt gerade bei Microsoft oder OpenAI, ja. Das ist doch coole Firmen, die sind geil und das ist eine offene Arbeitsatmosphäre, New Work in Perfektion, mit allem drum und dran. Aber wir sind hier in Deutschland nicht alle Google und wir sind nicht alle Apple. Und trotzdem haben wir eine sehr gute Unternehmenskultur in ganz vielen Unternehmen. Wir sind an ganz vielen Stellen Weltmarktführer, Hidden Champions und Co. Wenn du das jetzt den Leuten aber auch noch vermittelst, und jetzt komme ich wieder auf mein Framing von Anfang an, meine Mutter immer positiv, mein Vater immer negativ. Wenn ich also mich auch immer frame, dass wir eine positive Firma sind, dass wir eine positive Umgebung haben, dass wir positive Themen machen, dann werden die Mitarbeitenden ja auch viel begeistert und sagen, ey, cool, da möchte ich auch was tun und ich kann was mit leisten. Das heißt, du gestaltest dich selber auch im Sinne von einer Selbstsuggestion immer weiter, dass du in einem positiv, modernen, innovativen Umfeld bist. Das schaffst du aber nur, wenn du drüber sprichst. Wenn du was Tolles machst, du redest aber nicht drüber, dann weiß niemand, wie brillant du Tango Argentino tanzen kannst. Ja, das stimmt, geht halt nicht. Ja. So, das ist, glaube ich, der Punkt. Das hat nichts mit falscher Bescheidenheit oder auch mit diesem Rausposaunen zu tun. Ganz im Gegenteil. Wir kriegen doch ganz klar mit. Kunden, Unternehmenskunden, institutionelle Kunden, andere Kunden sprechen uns an, weil sie gehört haben, ihr macht ja jetzt mit Digital Assets Aktivitäten, ihr habt ja eine Partnerschaft mit Bitpanda, dem größten europäischen der Kryptobörse eingegangen. Super, was macht ihr da? Ich bin in dem Thema auch schon drin, aber ich wusste gar nicht, dass ich euch ansprechen sollte. Aber klasse, würde ich gern machen. Oder mit dem Thema Metaverse, wo dann verschiedene Maschinenbauer zu uns kommen, sagen, oh klasse, dass ihr euch jetzt kümmert, wir machen das schon seit einiger Zeit, nutzen Industrial Metaverse Aktivitäten, Digital Twins, um unsere Maschinenproduktion zu optimieren. Und wenn wir jetzt noch einen Finanzpartner an der Seite hätten, der uns vielleicht helfen kann bei Zahlungsverkehr, bei Liquiditätsflüssen, bei Finanzierungsthemen, bei Just-in-Time-Fragen, die wir in finanzieller Natur haben. Super, lasst uns zusammensitzen. So, aber das kriegst du doch nur hin, wenn du diese Ideen mal platzierst. Ja. Und natürlich haben wir auch noch nicht für alles eine fixe Lösung. Aber die Unternehmen draußen haben es auch nicht. Und Google hat es auch nicht und Apple hat es auch nicht. Deswegen ist für mich ganz wichtig, Innovation und auch grundsätzlich Geschäftsideen haben was mit darüber sprechen zu tun. Reden. Zweitens, nochmal reden und drittens, nochmal reden. Sprich drüber, erklär, was du meinst. Erklär auch gerne, wo vielleicht noch die Lücken sind. Aber zeig genau, wo du ungefähr hinkommen willst, was deine Vision ist oder deine Idee ist. Und dann kommst du an ganz viele Stellen, genau an ganz viele Menschen, die genau das mitgestalten wollen. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Aktiv sein. Wenn du über nichts redest, ich habe eine brillante Idee im Kopf. Das ist übrigens Nobelpreis-Idee. Ja? Ich werde Multimilliardär damit. Ich mache dieses und jenes. Aber ich erzähle es keinem, weil das könnte jemand klauen. Was passiert mit der Idee? Ja, nix. So, nix haben wir schon. Wir wollen also irgendwas machen. Also drüber reden ist immer positiv. Vor allem, wenn du ehrlich drüber redest. Ja. Und nicht nur eine große Show machst. Große Show, das sollen andere machen. Ja? Das machen die Rerners dieser Welt, aber nicht wir. Okay.
Gerade auch, du hast jetzt schon sehr viele Themen aufgemacht, die ich gerne alle auch nacheinander verfolgen möchte. Weil ich finde ein Beispiel, was du jetzt auch genannt hast, Bitpanda, die Kryptobörse, mit der ihr eine Kooperation, eine Partnerschaft eingegangen seid. Da würde ich sagen, da gehört schon auch ein Stück Mut dazu, zur Innovation. Oder?
Definitiv. Deswegen haben wir ja, also nicht nur deswegen, aber wir haben ja gerade auch unsere neue Kampagne in der LBBW lanciert, nur Mut.
Ja.
Nur Mut für mehr Digitalisierung, für mehr Erfindergeist. Also wirklich Mut bezeichnet sich aber eigentlich aus dieser Thematik heraus, dass du dich nicht auf Bestehendem einfach ausruhst und passiv agierst, sondern Mut ist genau das, was wir gesagt haben, einfach mal gute Sachen zu hinterfragen und dich auch zu trauen, mal Unrecht zu haben. Also ich habe ja auch 12 Jahre meine eigene Firma, meine Beratungsfirma gehabt. Mhm. Und natürlich geht nicht alles immer nur geradlinig nach oben. Oder schau bei deinem alten Arbeitgeber bei Wirt. Oder natürlich geht nicht immer alles nach oben. Man hat immer mal Dellen. Und ja, langfristig geht es ja immer hoch. Aber man hat immer Ups und Downs. So, und die kannst du nur, oder denen kannst du nur mit Mut begegnen. Weil wenn du auf dem Boden liegst, die erfolgreichen Leute oder die erfolgreichen Firmen, die stehen wieder auf. Heißt ja auch, hingefallen, wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und das ist wirklich, nehmen wir, dafür brauchst du Mut, weil natürlich könnte man sich im Selbstmitleid anschließend zerfleischen. Das bringt aber nichts. So, und Mut ist genauso, Sachen mal anzusprechen. Wenn dir jemand sagt, hier ist das beste Prozess, den wir haben, dann frag doch einfach mal, ja, wieso, erklär mir das mal genau, das verstehe ich. Die können was nicht auch ganz anders machen. Kinder können sowas ja immer toll machen, ja, nicht? Die fragen, wieso? Warum? Kriegst du eine Krise? Aber sie haben vollkommen recht. Deswegen finde ich ja einen Ansatz ganz gut, ich nenne den Namen der Bank jetzt nicht, aber ein Mitbewerber, die haben irgendwann mal gesagt, wir entwickeln unsere Prozesse oder wir optimieren unsere Prozesse nicht. Wir machen das anders. Wir setzen uns wirklich alle paar Wochen oder Monate hin, nehmen uns einen bestimmten Prozess vor und vergessen komplett, was wir gemacht haben und gestalten den auf einer grünen Wiese komplett neu. Wie würden wir den Stand heute neu machen, wenn wir keine Rahmenbedingungen hätten? Und dann skizzieren Sie den runter und schauen, was ist denn der optimale Weg oder die bestmögliche Lösung. Und dann schauen Sie, okay, was müssen wir denn von unserem Bestehenden vielleicht dahingehend verändern, um dorthin zu kommen. Hat aber das Ergebnis, dass du dich nicht durch Historisches und Vergangenes beeinflussen lässt. Guck mal, wir Deutschen besonders sind ja immer gerne dabei, alles zu regulieren, zu kontrollieren und immer negativ zu sehen. Oh, das geht nicht, haben wir noch nie so gemacht, wäre noch schöner.
Ja.
Wenn du so an ein Thema rangehst, wirst du immer nur dein Bestehendes nehmen und sagen, oh, ich will nicht zu sehr von abweichen. Mut ist genau an dieser Stelle zu sagen, hier, forget it. Lass es mal ganz bewusst anders machen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch im Innovationsmanagement bei uns öfter mal das Thema just make it different. Wenn es bisher immer rechtsrum geht und alle sagen rechtsrum, jetzt lass mal ganz bewusst linksrum gehen und gucken, was bedeutet das? Was können wir damit machen? Entdecken wir nicht vielleicht plötzlich Amerika, obwohl wir eigentlich nach Indien wollten?
Okay, ja.
Also wirklich, genau dieses Thema ist eine Art von Mut. Das zweite Thema bei Mut ist, eine Meinung vertreten. Und das gehört ja bei Digitalisierung und Innovation dazu. Und du hast ja gerade von Bitpanda gesprochen. Es ist natürlich alles andere als normal im ersten Schritt, dass wir eine österreichische Kryptobörse nehmen, trotzdem europäischer Marktführer, ist jetzt kein, die sind auch sehr stark hier in Deutschland unterwegs, aber dass wir eine österreichische Kryptobörse mitwählen und dass wir mit einem Fintech zusammen kooperieren. Weil wir sagen, ihr seid viertgrößte Bank in Deutschland, das gibt vielleicht andere Optionen. So, und der Mut war tatsächlich zu sagen, erstens, wir wollen es nicht selber aufsetzen, weil die Technologie, die man dafür braucht, ist wirklich an vielen Stellen so so fortgeschritten. Um das selber zu machen, brauchen wir jahrelang, um das aufzusetzen, brauchen viele Kapazitäten, Leute, unwahrscheinlich viele Investments, könnten wir wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Also suchen wir uns doch den richtigen Partner, der genau das Thema macht. Und zum Zweiten diese Meinung aber auch vertreten, weil natürlich gab es im Haus Diskussionen, ob man nicht auch mit anderen Partnern vorangehen könnte. Und dann aber die Meinung zu vertreten, das ist die beste Lösung, die wir in dieser jetzigen Situation haben.
Ja, und also was ich an dem Aspekt an Bitpanda eben auch spannend finde, ist ja, dass die Infrastruktur, also die technologische Infrastruktur von Krypto, ja im Endeffekt auch einen sehr, sehr transformativen, vielleicht sogar disruptiven Charakter haben kann für das, sage ich mal, traditionelle Bankenwesen. Also weil eine dezentrale Infrastruktur, Blockchain etc., ich möchte mal gar nicht auf diesen Begrifflichkeiten rumreiten, aber jetzt, wenn man reine mal von der Infrastruktur schauen, dann führt eine dezentrale Infrastruktur ja eigentlich dazu, dass man keine zentralen Mediäre mehr braucht und im Prinzip damit über viele Eckpunkte, Knotenpunkte sich gegenseitig den Trust der Transaktion oder ähnlich gibt. Und deswegen finde ich es auch mutig, dass man sagt, ja, das ist für uns im Prinzip jetzt, wenn man wirklich ganz weit nach vorne gucken, könnte es hier und da auch eine Herausforderung sein, aber wir gehen damit eben jetzt zusammen und lernen auch gemeinsam. Wir setzen es nicht selber auf, was ich auch mutig finde, weil das zu erkennen, dass der Invest, also rein aus monetären Aspekten, irre wäre, wenn man das selber macht, dann ist es aber lange nicht so gut, weil ich lange nicht die Transaktion habe und die Lernkurve ja in dem Bereich jetzt einfach teuer bezahlt werden muss.
Ne? Definitiv. Und wir lernen natürlich auch viel aus dieser Partnerschaft. Also ist ja nicht so, dass wir uns zurücklegen und sagen, hier, ihr macht jetzt bitte alles. Ja. Das ist ja um Länge nicht so. Natürlich müssen wir als Bank viele Themen mit vorsehen. Über die Technik, über die IT, über die Compliance, über die rechtlichen Themen, über Datenschutzfragen. Wie gehen wir mit den Werten um? Welche Produkte generieren wir raus? Wie sprechen wir Kunden an? Wie nehmen wir auch die eigenen Kolleginnen und Kollegen mit? Ja, also gehört alles dazu. Wir lernen also selber auch eine Menge. Das gehört auch dazu.
Ja.
Aber vielleicht zwei Gedanken auch dabei. Also Punkt Nummer eins. Wir alle kriegen leider eine ganze Menge Rechnungen im Monat. Ja? Nur, dass ich diese Briefe wegschmeiße, heißt nicht, dass ich sie nicht zahlen müsste oder dass ich nicht Schulden aufbauen würde.
Ja.
Obwohl ich sie vielleicht gerade nicht bezahlen will oder bezahlen kann oder ich beschwere mich, dass die Energiekosten so hoch sind. Deswegen würden wir nicht tun. Wir können es nicht ignorieren. Wenn ich also jetzt sehe, dass am Markt ein hoher Bedarf existiert, von Unternehmenskunden, von Privatkunden, von Wealth Management, von institutionellen Kunden, und die alle sagen, das Thema Digital Assets ist schon spannend. Das ist eben nicht mehr nur eine Schwarzmarktfinanzierung. Das ist nicht mehr irgendwie nur ein Bereich, der irgendwie aus Asien kommt, der nicht kontrollierbar ist.
Ja.
Dann wäre es doch sträflich, dass wir als Universalbank sagen, na, aber wir machen das nicht. Wir gehen da komplett raus. Wir lassen euch Kunden, die sonst bei uns auch Kunde sind, alleine. Und das könnt ihr gerne mit irgendwelchen dubiosen Geschäftspartnern machen.
Ja.
Also das ist doch eine komplett falsche Richtung. Und genau deswegen, das ist der eine Punkt,
ja.
Genau deswegen müssen wir uns schon mit diesem Thema beschäftigen, weil wir wollen doch eine Universalbank für unsere Kunden sein. Das, was wir heute schon sind. Wir sind eine hohe, vertrauenswürdige Partnerbank. Oftmals in der ersten Bankbeziehung ja auch.
Ja.
So, und dafür zählt für mich und zum Glück auch für unseren gesamten Vorstand auch das Thema, wir müssen uns mit diesen neuen innovativen Themen auch auseinandersetzen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir es verlässlich und vertrauenswürdig anbieten können, machen wir es.
Mhm.
Wir springen nicht einfach drauf. Und die Entscheidung, Digital Assets anzubieten, ja, das ist ja auch keine, die mal über Nacht getroffen ist oder wo ich morgens aus der Dusche steige, ah, tschocka, jetzt machen wir Ether.
Ja.
Das ist ja um Längen nicht so.
Ja.
Du musst ja die Leute überzeugen. Aber die Entscheidung ist sehr bewusst gefällt. Und auch der Partner ist sehr bewusst gefällt. Und auch, was wir zukünftig damit machen wollen, ist sehr bewusst gefällt.
Ja.
Und das ist ein Teil von Mut, das ist ein Teil von Innovation, das ist ein sehr strukturierter Prozess. Das ist nichts, was du mal eben nebenbei machst, wenn du eine tolle Idee hast, sondern es ist strukturiert, es ist sehr bewusst entschieden. Und du kannst auch Innovation nur dann umsetzen für eine gute Zukunft, wenn du sie konsequent bearbeitest mit einem sehr klaren Plan.
Ja.
Auch wenn er sich vielleicht mal ändert, ist fair.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, so. Das ist das eine für Digital Assets. Also ich glaube, mehr und mehr, und das erkennen mehr Banken ja auch, jetzt hat ja gerade, nachdem wir vor 3 Monaten unsere Partnerschaft lanciert haben mit Bitpanda, jetzt hat eine andere größere Bank aus Frankfurt 3 Monate später nachgezogen und macht das Gleiche wie wir. So ein schönes Zeichen, dass wir also nicht alleine diese strategischen Ideen mit hatten, sowas zu tun, zeigt ja auch, dass der Markt sich dahingegen entwickelt.
Ja, und also ich denke auch, wenn man jetzt in diese Bank laufen würde in Frankfurt und fragen würde, was hat noch zur Entscheidungsfindung beigetragen, dann würde er mit Sicherheit auch wahrscheinlich das Argument fallen, dass man es eben genau beobachtet hat, was die LBBW gemacht hat und dass die Überlegungen, die vielleicht eh schon da waren, kann man nicht reingucken, aber dass man eben auch im Prinzip da gesehen hat, okay, das macht jetzt die 4. größte Bank, die LBBW, also kann das nicht so verkehrt sein, weil die haben sich da auch viele Gedanken gemacht, die müssen auch entsprechend das in ihren rechtlichen, strukturellen Rahmen bringen, also müssen wir da tatsächlich auch mal ein bisschen mitgehen, also Innovationsführerschaft in dem Bereich mit dieser Partnerschaft kann man ja da durchaus attestieren.
Definitiv. Ob das jetzt bei den Kollegen in Frankfurt so war, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist es was, was man mir wahrnimmt. Und wenn wir diese Rolle als LBBW spielen können, manchmal auch ein Early Mover zu sein oder auch zu zeigen, dass es auch in dieser Richtung geht und andere Banken, wir sehen es ja auch bei uns in der Sparkassenfinanzgruppe, da sind sehr viele Institute ansprechen, sagen, okay, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Interessant, wir sind da auch schon lange am Diskutieren. Könnt ihr uns unterstützen? Und das machen wir natürlich gerne.
Mhm.
Dann ist das ja auch ein gutes Zeichen. Und ich finde, das ist auch ein Auftrag, den eine öffentlich-rechtliche Bank als Kopfinstitut, wie die Landesbank Baden-Württemberg ja auch innehat, dass wir so eine Rolle auch mit einnehmen dürfen.
Ja.
Wir dürfen schon Thought Leader sein.
Ja.
Und gerade bei Themen, die wirklich auch mal neu sind, auch mal anders zu denken. Man muss nicht immer nur konservativ sein im Sinne von, wir machen nichts Neues, wir bleiben immer nur quasi bei deinen Leisten. Nee, auch Schuster haben manchmal neue Schuhe entwickelt. Ja. So wie wir heute noch in Holzklocks laufen.
Ja. Also das finde ich tatsächlich einen interessanten Aspekt, weil auch gerade wenn man sich das Thema Digital Assets anschaut, der ein oder die andere hat vielleicht noch im Kopf, wie letztes Jahr Kaufland ja angeboten hat, dass sie quasi die ganzen NFTs, die man irgendwo noch in der Wallet hatte, für 10 Euro Einkaufsgutscheine sie quasi zurückgekauft haben. Also wo es ja eher auch schon so ein bisschen in den negativen Charakter, auch in, wenn man an den überhitzten Markt der Bored Apes denkt, etc. Aber nichtsdestotrotz, also da finde ich eben auch das Interessante, dass man diese Entwicklungen anschaut, diese Überhitzungen auch als Überhitzungen wahrnimmt und sagt, ja, warte mal, jetzt nehmen wir mal dieses ganze, ich sag's jetzt mal klickibunti, Digital Asset Einführung, wie jeder Markt in der Einführung immer irgendwie dumme Sachen macht, also in der Retrospektive. Ja, initial ist eine total tolle Idee, aber wenn man dann so nach anderthalb, zwei Jahren draufschaut, denkt man so, okay, war vielleicht ein bisschen zu crazy, was wir gemacht haben, aber dass man da auch diese Überhitzung ja bewusst rausnimmt und sagt, ja, warte mal, der Grundgedanke ist aber ein richtiger, und da müssen wir tatsächlich auch rein, weil das wird wichtiger.
Vollkommen richtig. Und du lernst ja auch nur davon, dass du es probierst. Mhm. Ganz ehrlich, also nur theoretisch über Sachen sprechen und dann denken, wir haben den Löffel oder den Stein der Weisen gefunden, das ist ja Quatsch. Und eine gute Analogie, ich mag immer Analogien, weil sie haben ganz viel Wahrheit immer in sich. Als Junge mit 6 Jahren machst du viel Quatsch. Ja, und als 12-Jähriger auch. Und wenn du 18 bist, machst du wahrscheinlich noch mal mehr Quatsch mit mehr Einfluss. Aber irgendwann lernst du es dann mit 20, 21 oder 25, okay, war vielleicht nicht die beste Idee. Gibt ja immer den Spruch, also du kannst eigentlich nur Kommunist werden, wenn du jung bist. Später nicht mehr.
Okay.
Gut, also die anderen ist ja. Aus der politischen Sicht mögen wir das verzeihen. Aber also da kannst du auch mal Extremposition mit einnehmen. Und irgendwann sortierst du dein Leben aufgrund der Erfahrung, die du ja in dieser Zeit damit auch sammelst. Und diese Erfahrungen sind wichtig. Jetzt muss man natürlich nicht immer die Erfahrung auf dem Rücken der Kunden austragen, gerade Stichwort Apes und Co.
Ja.
Aber die Erfahrung gehört zu jedem Thema dazu. Die Erfahrung haben wir beim Internet gehabt, die haben wir mit Online-Shops gehabt, die haben wir mit Electronic Payments gehabt, die haben wir jetzt mit dem digitalen Euro, die haben wir mit Digital Assets, die haben wir mit Metaverse. Also es ist immer so, die Sachen, die du am Anfang machst, da funktionieren ein paar, aber etliche fallen auch tiefer, aber daraus lernst du, wie du es beim nächsten Mal besser machst. Das dürfen wir nie vergessen. Und deswegen ist Innovation, und vielleicht das ist auch nur mal Mut im Sinne von einem eigenen Haus, die Innovation betreiben. Innovation ist nie damit gesegnet, dass ich ein sicheres Ergebnis habe im Sinne von einem belastbaren Business Case oder von einem Ertrag. Auch das ist mutig zu sagen, wir wollen Innovation machen, wir wissen, dass wir auch Geld verlieren können, aber nur verlieren im Sinne monetär, weil Erfahrung gewinnen wir und können darauf bessere Themen aufbauen, die wir mit aufsetzen. Heißt ja immer so schön, man sieht am Markt immer nur die eine Idee, die geklappt hat.
Ja.
Aber Steve Jobs und Apple haben etliche iPhone-Vorversionen erzeugt und erstellt und Varianten gemacht. Und davor gab es Xerox und andere Firmen und Nokia und Co., die ähnliche Modelle gemacht haben, die sie aber nie zum Licht gebracht haben. Aber Apple hat dann diese letzte Idee irgendwann gehabt und die ist rausgekommen. Aber da sind doch Jahre vor an intensive Arbeit gelaufen. Und das erkennt man aber nicht. Das heißt, um eine richtige Innovation am Markt zu finden, musst du im Vorfeld viel investieren, musst du auch mal gegen eine Wand laufen, musst du verlieren, um irgendwann das richtige Thema zu kriegen. Das ist leider, it's part of the game.
Ja.
Und jeder andere, der sagt, das ist nicht so, glaube ich nicht. Ganz ehrlich, persönliche Meinung.
Ja, also glaube ich tatsächlich auch. Und was man halt wirklich sagen muss, ich glaube, dass aktuell in der immer schneller technologischen Entwicklung diese Lernkurve, die du machst, indem du eine Innovation ausprobierst, die kannst du, also wie du gesagt hast, Bitpanda selber machen, hätte viel zu viel Geld gekostet. Also machen wir eine Partnerschaft. Und wenn du dann als
Und das ist eine Erfahrung, die man ja auch im Laufe der Zeit mal gesammelt hat, weil es gab viele Banken, die haben es selber gebaut, es klappt aber nicht. Weil du vielleicht die Ressourcen nicht kriegst, du hast nicht die Infrastruktur und.
Ja.
So, und das ist ein Ergebnis auch aus, ehrlich gesagt, jahrelanger Erfahrung, die wir am Markt auch gesehen haben, die ich persönlich am Markt immer wieder gesehen habe, die wir intern diskutiert haben, sagen, nee, es macht keinen Sinn. Wir sollten uns einen starken Partner suchen und wir fokussieren uns dann tatsächlich auf den Anwendungsfall. Wir fokussieren uns auf das Kundengeschäft, was dort konkret gebraucht wird, aber nicht auf die technische Infrastruktur.
Mhm.
Müssen wir darüber lernen, müssen wir verstehen, wie es geht, natürlich.
Ja.
Aber unser Fokus ist ein anderer.
Klar. Also, ja, nee, nach dir. Sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen. Ja.
Nein, überhaupt nicht. Aber nur den zweiten Punkt, den du vorhin angesprochen hattest. Und das ist ja auch das Thema mit Dezentralität.
Mhm.
Also zentrale Kontrolle versus dezentrale Kontrolle, Decentralized Finance und Co.
Ja.
Natürlich ist das jetzt kein Modell, wo wir alle als erstes mal in die Luft springen, ja, jetzt tschakka, das wollten wir schon immer haben.
Mhm.
Nichtsdestotrotz komme ich wieder mit dem Thema nur Mut. Wenn wir dieses Modell nicht mehr hinterfragen, was wir jetzt haben, und lass mal anschauen, wir haben ein SWIFT-Network, das ist zentralisiert organisiert. Wenn das mal in die Grütze geht, dann steht alles. Wir haben zentralisierte andere Systeme über Kreditkartenfirmen. Wenn die halt nicht wollten, dass jetzt mal im Nahen Osten irgendwelche Mittel transferiert werden, dann sperren sie Länder aus. Jetzt kann man sich ja auch überlegen, das kann ja auch mal andere Regionen treffen, wovon wir heute noch gar nicht denken. Und das kann uns auch in Zentraleuropa treffen, woran wir nicht denken. Also dieser zentrale Ansatz hat ganz viele positive Seiten und bin ich auch Befürworter für, nicht, ja, um das falsch zu verstehen. Aber es muss ja nicht das Einzige sein. Wir sollten genau diese Dezentralität beobachten und anschauen und sagen, was können wir als Bank und als regulierte Einheit oder auch als reguliertes Land, bewusst gesagt, davon vielleicht für uns mit nutzen. Ich kann doch gar nicht drüber argumentieren, wenn ich es gar nicht kenne. Mhm. Und das ist auch ein Thema, wieso ich an vielen Sachen sage, klar, Gift probiert man nicht, das ist schon klar. Aber ich kann Gift ja chemisch schon mal analysieren lassen und wissen, wie es wirkt,
yeah,
ohne dass ich es selber nehme. Ich muss mich in bestimmte Themen mit reinsetzen. Deswegen, wieder Überleitung, Entschuldigung, ich springe gerade, aber
alles gut.
Wir reden viel über Innovation, wir reden viel über das Metaverse. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen ein InnoTech-Lab aufbauen hier in der LPBW. Wir müssen die Leute hinbringen, angefangen vom Vorstand, über die eigenen Kollegen, über mich selbst, über weitere Mitarbeitende, über Führungskräfte. Die sollen doch mal eine VR-Brille aufsetzen und wirklich die Welt mal 3D sehen. Was heißt eine virtuelle Welt? Und was heißt denn, mit einer Brille zu laufen und du hast plötzlich um dich drumherum nichts, wo du dich greifen kannst und bist plötzlich auf dem Kilimandscharo? Erst dann kannst du doch einschätzen, was heißt denn Spatial Computing? Was heißt denn, wenn du ein System hast, wo du deine Fenster links und rechts verschieben kannst und virtuell arbeiten kannst? Wenn du das nicht erlebt hast, kannst du es nicht beurteilen. Dann sprichst du wie ein Blinder von der Farbe.
Ja.
Das geht nicht so. Und das ist auch ein Punkt mit vielen Technologien. In unserem InnoTech Lab versuchen wir genau diese Technik frühzeitig mal näher an den Mann und die Frau zu bringen. Die sollen es austesten, probieren. Dann können wir immer noch entscheiden, oh nee, das ist nichts für mich. Dann lernst du in einer halben Stunde, oh jetzt bekomme ich Motion Sickness.
Ja.
Ist nichts. Oder ich stelle fest, oh, das ist ja viel einfacher als gedacht. Einen Bitcoin zu kaufen, und vielleicht nicht ein Bitcoin, sondern ein bisschen teuer gerade, aber in irgendeine Kryptowährung. Nimm doch mal bitte jetzt eine Wallet. Bau doch mal eine Wallet auf und mach das mal in der Cold Storage oder in der Hot Storage. Also was geht denn das, wenn ich das auf meinen eigenen Stick bringen möchte? Wie viel Aufwand ist denn das, ja? Wenn ich meine Passphrase mit 24 einzelnen Passwörtern machen muss, dann stellst du fest, das ist jetzt nichts, was meine Großmutter macht. So, und daran erkennst du, was müssen wir für unsere Kunden denn wirklich vorsehen? Das heißt, dies erlebbar machen ist genauso ein Teil davon, was wichtig ist, um eine Innovation oder auch ein Zukunftsmodell mit zu definieren. Und deswegen ist wichtig, dies Haptische zu machen. Wir Menschen leben davon, von der Erfahrung. Und deswegen müssen wir Sachen erfahren. Und dann entscheiden wir uns manchmal bewusst gegen etwas. Oder auch für etwas.
Also im Endeffekt auch dieser explorative Charakter nach innen. Also ja, dass man im Prinzip auch Berührungsängste abbaut, dass man Innovation greifbar macht, bevor sie jetzt tatsächlich nachhaltig verfolgt wird für die Kunden. Dass man aber einfach sagt, wir sind auch Botschafter nach innen, dass wir sagen, Leute, da draußen gibt's verdammt viel, kommt und probiert und bewertet für euch selbst.
Vollkommen richtig. So, wir haben zum Beispiel im Metaverse das Thema Industrial Twin oder Digital Twin.
Ja.
Industrial Metaverse, Digital Twin für uns definiert. Fanden wir viel spannender, als eine rein digitale Filiale aufzubauen, wo auch heute schon kein Mensch mehr in eine normale Filiale geht. Warum soll die dann ins Metaverse in eine Filiale? Ist ja noch weniger los.
Ja.
Also hat sich nicht erschlossen. Aber das Thema Digital Twin war schon sehr spannend. Jetzt hätten wir das theoretisch auf Folien machen können. Aber versteht ja keiner, was ist denn ein digitaler Twin? Ja, noch nie gehört. Deswegen haben wir in einem 3D-Drucker ein eigenes Modell von dem digitalen Windrad gebaut.
Okay.
Haben eine Landschaft gebaut aus einem 3D-Drucker, mit was nicht hier basteln muss, mit Plastik. Zusammen mit einem Partner zusammen hat dann ein elektronisches Windrad draufgestellt, haben das steuern lassen, haben daraus dann ein digitales Abbild geschaffen und konnten dann aus dem digitalen Thema unser reales Windrad aus dem 3D-Drucker steuern. Und konnten dann verschiedene Steuerungsimpulse, Messpunkte, die wir über Sensoren mit dran hatten, wie Temperatur, Wind, Windrichtung, Auslastung, Rotation und so weiter, konnten das dann überführen in eine Finanzapplikation, um zum Beispiel festzustellen, was für ein Risiko haben wir denn, dass dieses Windrad bei einer hohen Windstärke und Co. nach wie vor noch so viel Energie liefert, wie wir das in unserer Liquiditätsplanung oder Finanzierungsplanung vielleicht angerechnet haben. So, und nur dadurch, dass wir das praktisch aufgebaut haben, konnten wir jetzt auch tatsächlich mal mit Energieunternehmen drüber sprechen und konnten sagen, ja, aber das geht ja gar nicht. Also das ist ja schön, dass wir Windradfinanzierung machen wollen, aber dann sagt uns ein großer Windradhersteller, ja, Paxberg ist schön, aber die Windräder, die jetzt in der Nordsee stehen, die haben diese Sensoren nicht, die können wir jetzt auch nicht mehr nachrüsten.
Ja.
Sag ich, ja, ist klar, ist schon irgendwie logisch. Haben wir im Vorfeld ja gar nicht so nachgedacht, aber jetzt vollkommen richtig. Und die ganzen Maschinen, die draußen sind, die kann man nicht einfach mal nachrüsten. Kostet Millionen, Milliarden. Aber bei den neuen Maschinen kann man es machen. Und wenn wir jetzt mit neuen über neue Themen zum Beispiel sprechen, über Finanzierungsmodelle und das mit Digital Twin Steuern, sagen, hier könnt ihr schon mal folgende Werte aus den Maschinen mit ableiten, über Sensoren, die ihr extra macht, weil die könnten wir brauchen, um mit euch gemeinschaftlich Finanzierungsthemen besser zu diskutieren. Dann bist du in einer anderen Basis und dann wirst du auch anders wahrgenommen und auch ernst genommen.
Mhm.
Nochmal, wir sind noch nicht da, dass wir alles genau wissen, aber wir behandeln das Schritt für Schritt weiter und wollen wirklich auf gleicher Augenhöhe mit unseren Partnern sprechen und umgekehrt oder voneinander lernen. Das kannst du nur, wenn du es ausprobierst.
Wenn man jetzt die Idee des Digital Twin mal weiterspinnt, so eine Idee, die mir gerade in den Kopf kommt, könnte man im Prinzip ja auch sagen, dass quasi, wenn das digitale Abbild betriebsfähig ist, also eine Maschine irgendwo verkauft wurde, aufgestellt wurde und bestimmte Zahlungsziele eben an auch bestimmte Prozessschritte gebunden sind, also quasi Endabnahme, erstes Produkt läuft raus, ist eine Schlussrate von 30% fällig, dann könnte man ja im Endeffekt jetzt, wenn man dieses Thema digitaler Zwilling, Dezentralität, könnte man ja tatsächlich sagen, und jetzt löst ein Smart Contract, Zustand ist erreicht, löst aus, jetzt geht die letzte Charge, weil die LBBW diese Maschine finanziert hat, ist jetzt klar, kann jetzt quasi an den Maschinenhersteller überwiesen werden. Also könnte man ja auch verknüpfen dann, oder?
Einmal könnte man das verknüpfen. Anderes Thema ist, wenn wir mal über Energieproduktion sprechen, über grüne Energie, gibt ja auch die Energiebörsen weltweit. So, und wenn du halt grüne Energie verkaufst, du verkaufst Token. Die Token für grüne Energie, eine Kilowattstunde, wie auch immer, oder 1000 Kilowattstunden, die liegen ja irgendwo auf einer Blockchain. Die werden also jetzt schon dezentral organisiert. Ja. So, jetzt könnten wir sagen, wir als Trusted Partner von einem Windrad oder von einem Energieanbieter, wir sehen ja, dass entsprechend eine Kilowattstunde erzeugt ist aus grüner Energie, weil wir haben es über die Sensoren, das geben uns halt die Energielieferanten. So, wir helfen damit, diesen Token daraus zu generieren, den entsprechend auf eine Energiebörse zu geben und handelbar zu machen, dann über Trading-Systeme. Mhm. So, ruckzuck haben wir genau diese verschiedenen Industrien verbunden mit einer dezentralen Grundlagentechnologie. Und plötzlich ist diese Dezentralität gar nicht mehr so schlecht.
Ja.
So, und genau in diese Diskussion sind wir aber auch nur reingekommen, weil wir dann mit unseren eigenen Experten, aber genauso mit Energieunternehmen drüber gesprochen haben und mit Leuten, die das Thema Industrial Metaverse schon mal vorangetrieben haben, plötzlich mal in den Austausch kamen, die mit uns auch reden wollten, weil wir auch drüber sprechen konnten, weil wir die eigenen Erfahrungen gesammelt haben. Deswegen ist es wichtig, auch Innovation, auch Sachen in der Zukunft versuchen, so früh wie möglich mal prototypisch, POC-technisch zu beweisen oder zu testen oder zu lernen. Nur dann kriegst du einen besseren Weg und einen besseren Blick.
Das finde ich halt eben dieses Spannende, auch mit diesem Machen und Mut, dass man nicht theoretisch eine PowerPoint mit 160 Folien macht, hätte sein schöner Business Case etc. viel Theorie, sondern dass man einfach sagt, das ist es, so sieht es aus, das kann man damit machen, was kann man, also weiter. Und das ist erzeugt ja auch bei meinem Gesprächspartner einen Trust, dass es mir ernst ist. Ne? Eine PowerPoint ist schnell erstellt. Also ganz ehrlich, da sagt man, jetzt haben wir wieder irgendwie neue potenzielle Kundenrunde, da müssen wir denen zeigen, dass wir nach vorne gehen, jetzt machen wir schöne Bildchen und batsch, dann kommen die alle zu uns. Sondern einfach auch dieses Angehen, dieses Machen, was ja auch eine unglaublich starke Energie dann erzeugt, wenn ich tatsächlich sage, hier ist der Prototyp, Proof of Concept, jetzt gucken wir, wo wir damit weiter hinkommen.
Und die Analogie kannst du weiter treiben. Also PowerPoints und Co., also ich bin PowerPoint-Junkie, das ist klar, ich war ja Berater früher.
Ja.
Ich finde die schon wichtig und die sind auch gut. Aber natürlich ist das nicht der Auftrag von einer Bank, das können dann die Strategieberatungen gerne machen, viele Folien erzeugen. Aber das Wichtige ist, man darf auch nicht in zu vielen Folien, auch nicht in zu vielen POCs, also Proof of Concepts immer noch reinfallen, sagen, oh, wir haben bewiesen, dass es grundsätzlich geht. Davon haben wir auch nichts. Also, dass ich jetzt verstanden habe, wie man Tango Argentino kann, tanzen und das Beispiel wieder aufzunehmen, hilft mir nicht. Und dass ich die ersten 4 Schritte gemacht habe, hilft auch nicht, damit ich es theoretisch weiß. Ich muss das ja im Tempo machen und mit einer Tanzpartnerin zusammen und. Deswegen ist es wichtig, sich auch immer bei aller Innovationsfreude und bei aller Digitalisierungsfreude einen Messpunkt zu setzen, was ist das Lieferergebnis, wo wir einen konkreten Business Impact erzeugen. Wo geht es in die Bank rein? Wo hat es den Nutzen für den Kunden? Wo ist es anwendbar? Und weg von diesem, ich habe mal was getestet und jetzt haben wir Piloten, den könnte man also nutzen, wenn man wollte, aber jetzt bin ich raus.
Ja, ja.
Und das passiert aber trotzdem an vielen Innovationsstellen immer wieder. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch die letzten 1,5 Jahre unsere Einheit umgebaut. Von einer Innovationseinheit, um über Innovation zu sprechen, über innovative Methoden zu diskutieren, zu helfen, Innovation zu betreiben, hin zu einer Lieferorganisation. Wir machen eigenständige Projekte. Beispiel auch wieder Kryptoverwahrung, Beispiel generative KI, Beispiel Metaverse. Wir haben aus unserer Digitalisierung und Innovationseinheit diese Projekte gestartet, gesponsert, initiiert, mit eigenen Mitarbeitern gesetzt, mit der IT, mit Recht, mit Datenschutz, mit allen Parteien, mit Marktbereichen gesponnen, haben sie umgesetzt, um sie anschließend auch in die Bereiche mit zu überführen.
Okay.
Und das muss ein Auftrag sein, weil sonst kümmere ich mich ja nur um meinen kleinen Teil. Ich bin nur für eine Innovation zuständig. Alles klar, wenn die fertig ist, bin ich weg.
Ja.
Und dann fehlen oftmals die Übergabepunkte. Und deswegen ist ja diese End-to-End-Verantwortung an vielen Stellen wichtig. Die haben wir schon deutlich weiter ausgebaut. Die ist noch nicht komplett da, wo sie vielleicht mal sein soll. Aber das ist meiner Ansicht nach auch wichtig. Innovation ist nur dann gut, wenn sie im Unternehmen beim Kunden ankommt und richtig genutzt wird.
Mhm.
Und dann kann es auch mal sein, dass halt der Business Impact nicht so hoch ist.
Ja.
Der ist auch nicht immer nur monetär. Der kann reputativ sein, der kann risikoavers sein, der kann rein auf eine Effizienz, auf Zeiten basiert sein, die man dann vielleicht wieder in Geld umrechnen kann. Aber die ist vielfältig. Das muss man sich aber auch klar machen. Und wichtig ist auch, diese Verantwortlichkeit dann auch mit einzufordern. Und ich lasse mich gerne danach messen, auch solche Themen wirklich dann ins Unternehmen mit reinzubringen. Auch wenn es viele Abhängigkeiten hat, natürlich.
Ja.
Aber das Leben ist immer voller Abhängigkeiten. Also davor kannst du nicht wegrennen.
Ja. Also sagst du im Endeffekt, ein Erfolg von Innovation ist auch, dass man die Verantwortung dafür trägt. Also dass ich quasi nicht nur, sagt immer Management bei Helikopter, man schwebt einmal rein, Staub auf und dann ist man wieder weg, sondern wir sagen bewusst, wir sind diejenigen, die es verantworten. Wir nehmen aber alle Abteilungen, die es betrifft, mit. Also wir sprechen mit einer Rechtsabteilung, wir sprechen mit den Marktbereichen, wir sprechen mit der IT, um dann ein lauffähiges Produkt quasi am Ende zu erstellen, um das dann zu überführen an die Stelle, wo es eigentlich hingehört. Aber die waren eben von Anfang auch schon mit eingebunden.
Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Innovative Themen sind ja immer toll, solange keiner reinredet und man irgendwie mal ganz wild träumen kann. Ja? Aber wie gerade schon gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich sie später nicht umsetzen kann. Wenn mir also nach ein oder zwei Jahren innovativer Entwicklung plötzlich unser oberster Datenschützer, den ich sehr schätze, sagt, hier Stefan, tolle Idee, geht aber nicht, weil. Und Datenschutzthemen sind auch fast strafrechtlich relevant, also die werden einen Teufel tun, um da irgendwie komplett anti zu sein. Kannst du nicht machen. Oder dann kommt der Rechter und sagt, ja, hier Stefan, ist toll, was du hast, aber hier, das schlägt ja voll gegen irgendwelche rechtlichen Verbindlichkeiten, die wir haben. Also das kannst du nicht machen. Deswegen ist es wichtig, ganz früh, fast sogar noch früher, als man zum Marktbereich spricht, sondern zur gleichen Zeit genau die Funktionseinheiten mit zu involvieren. Sagen, hier, das ist unsere Idee. Ich diskutiere gerade in dem Bereich mit Kollegen über die natürliche Sprache.
Mhm.
Generative KI, ich bin ein großer Fan davon, aber generative KI schafft wirklich momentan die Möglichkeit, natürliche Sprache, so wie wir beide gerade sprechen, wieder in den Mittelpunkt zu rücken und damit Systeme, Tools und Co. zu steuern. Damals vor 60, 70 Jahren, als die Tastaturen langsam aufgekommen sind, haben wir plötzlich alles in eine künstliche Plastikkommunikation gegeben, weil wir können mit Computern nur über Tasten sprechen und eine Maus. Aber die natürliche Sprache ist doch viel einfacher, viel schneller. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das damit einzusetzen. Aber selbstverständlich hat das rechtliche, datenschutztechnische, Informationssicherheit, IT-technische Implikationen. Jetzt könnte man sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, nein, können wir nicht machen, lassen wir.
Mhm.
Aber das wäre vollkommen falsch, das wäre auch nicht ich, das kommt dazu. und das wären auch nicht die Kollegen, weil sie sagen, okay, ja, wir sehen da ein paar Issues, das können, aber lass doch mal überlegen, was müssten wir machen, damit es geht. Und das ist der andere Ansatz. Und ich möchte gerne mit den Kollegen direkt sprechen, sagen, was müssen wir tun, was müsst ihr tun, was müssen wir tun und wo einigt man sich drauf, wo müssen wir hinentwickeln, damit wir sowas zum Leben erwecken. Weil nur dann geht's ja später auch in die echte Produktion.
Mhm.
Und ich möchte ja nochmal Lieferergebnisse haben. Und ich will, dass die Bereiche das einsetzen können. Und das schaffe ich nur, wenn ich die wesentlichen Player dort auch mit einbinde. Und auch wenn es manchmal aufwendig ist, aber das ist persönliche Erfahrung. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, Innovation ist viel Sprechen und Reden und Transparenz geben. Und jeder, egal in welcher Funktion, ist in tiefster Rolle Mensch. Wir Menschen sind gerne involviert. Wir Menschen sind gerne wertgeschätzt. Wir Menschen möchten gerne auch einen Teil damit zugeben. Und natürlich mache ich das auch überhaupt nicht, wenn meine Frau zu Hause kommt und sagt, ja, Stefan, wir machen das nächstes Wochenende, ist gefixt, ich habe schon alles geklärt. Moment. Meistens mache ich es doch. Aber trotzdem erst dann sage ich, ich hätte da schon gerne mitgesprochen und mitdiskutiert und ich hätte gerne was anderes gemacht und mein Plan war ein anderer. Natürlich bin ich dann vielleicht nicht ganz so amused, weil ich andere Ideen hatte oder gar nicht involviert bin. Das ist menschlich.
Mhm.
Warum erwarten wir, dass es im Beruf anders ist? Lass mich doch die Leute involvieren, die vielleicht auch eine andere und auch eine sinnvolle Idee haben. Und lass doch mit denen frühzeitig sprechen, wie können wir es denn sicherstellen? Und ich habe noch keinen erlebt, der sich dem widersetzt. Niemanden. Sondern eher im Gegenteil, dass das positiv angenommen wird. Aus dem Marktbereich, aus dem Funktionsbereich, aus der IT, meine eigenen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Frühzeitig sprechen, frühzeitig einbinden, frühzeitig auch mal so die Red Flags oder die White Flags sehen. Und so wissen, oh, da können wir mal hingehen oder wir müssen heute schon mal überlegen, wie wir es anders machen können. Und wichtig ist aber, ohne dass man von vornherein aufhört zu entwickeln.
Mhm.
Weil wenn wir heute sagen, was alles nicht geht, dann machen wir nichts. Ich weiß noch, bei meiner letzten Firma, als ich die gegründet habe, in der größten Finanzkrise nach der Lehman-Pleite, war das 2009, waren die ersten Gedanken da, was mir alle Leute gesagt haben, was alles nicht geht. Also ich wäre am besten irgendwie im Ausbildungsberuf geblieben, ja, bloß nicht bewegen.
Ja.
Da kann nichts rauskommen. Und da muss man sich widersetzen und muss trotzdem durch und sagen, so, ich will es aber trotzdem machen, ich höre nicht drauf, ich höre, was du sagst, ich mache es aber trotzdem und nehme es aber in Kauf und überlege mir, wie ich das umschiffen kann. Und das ist genau das Gleiche auch heute. Hören, wo es Risiken gibt, aber sich nicht von den Risiken, die es wirklich gibt, zurückschmettern lassen. Also okay, aber dann muss ja ein anderer Weg gehen.
Ja.
Das ist wichtig.
Vor allem glaube ich auch gerade, wenn du über generative KI sprichst, im Endeffekt, wenn man da alle Risiken und alle Bedenken aktuell berücksichtigen würde, dann würde man tatsächlich nichts machen.
Ne? Ja, das ist so. Heißt ja immer so schön, die Amerikaner entwickeln, die Chinesen kopieren, die Deutschen regulieren. Ja. Also da sind wir
schon. Ja.
Ist natürlich nur ein halber Teil der Wahrheit, auch was die Chinesen betrifft. Sie sind ja super innovativ, muss man ja fairerweise sagen.
Ja.
Wichtig ist an dieser Stelle, ich bin Freund von der Regulatorik. Mhm. Ich bin deswegen Freund von Regulatorik, nicht weil ich alles gut heiße, ja, und weil das immer einfach zu machen ist. Weil es mir aber ein Framework gibt, auf das ich mich verlassen kann. Was ich vorhin schon mal meinte, Menschen können mit Unsicherheit nur schwer umgehen. Ich habe kein Problem damit, wenn mir irgendwann jemand sagt, Stefan, dein Job wird zukünftig nicht mehr so sein und es wird anders sein und wir werden mit dir sprechen müssen, was machen wir anders? Sag ich, oh, shit. Aber ist okay, jetzt kann ich mich drauf einrichten, jetzt kann ich mir Gedanken machen. Wenn ich aber immer unsicher bin, okay, passiert mir was, passiert mir nicht was, oh, klingelt das Telefon, ist jetzt ein Anruf, bekomme ich einen Brief, das ist schwierig. Und das hemmt mich auch in meiner normalen Tätigkeit. Ich möchte also Klarheit bekommen oder zumindest ein offenes Visier haben, dass sich etwas ändert.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig, auch bei solchen Themen, das frühzeitig zu diskutieren und auch zu adressieren, aber mich nicht davon immer nur abhängig zu machen. Ich will nach wie vor im Werden bleiben. Ich mag den Spruch bis an Anfang. Also, ja. Ich will im Werden bleiben. Das schaffe ich nur, wenn ich mich mit dem konfrontiere.
Und wenn du jetzt an den explorativen Charakter von generativer KI denkst, also kannst du ein Beispiel nennen, was ihr da intern macht, um die Menschen auch so, also ist es, dass sie einfach mal ChatGPT ausprobieren oder also dass man einfach mal sieht, okay, das kommt raus, das kommt nicht raus und ich meine, wir alle haben den Samsung Leak von vor einem Jahr im Kopf, dass die da einfach mal neue Produkte reingehackt haben, um schöne Marketingtexte zu kriegen, also ja. Dass man auch da so ein bisschen sensibilisiert, so nach dem Motto kostenfreie Version, ja, monetär kostenlos, aber Daten sind da das hohe Gut. Also wie geht ihr in dem Bereich explorativ ran? Also wie holt ihr da in eurem Innotech Lab die Leute ab? Hast du da einfach einen kleinen Einblick, was ihr da so macht in dem Bereich?
Ja, also wichtig ist an erster Linie, dass man sich selber Gedanken darum macht, wie funktioniert das Ganze. Wir haben im März angefangen, mit GPT, mit ChatGPT zu experimentieren im Innotech Lab in den sicheren Bereich. Mhm. Und wir haben übrigens keine eigenen Produktdaten oder intern sensible Informationen reingegeben. Aber wir wollten einfach mal verstehen, wie funktioniert denn das Ganze. Mhm. Und haben dann wirklich mal auch experimentiert, wie kann ich das denn programmieren, wie kann ich das entwickeln, wie kann ich dort Redakteure einsetzen, wie prompte ich überhaupt? Ja, das wusste ja am Anfang keiner. Und haben dann teilweise mal ChatGPT gefragt, ChatGPT, sag mir, wie ich ChatGPT bediene.
Okay.
Und es war interessant, das hat es uns erzählt. Und dann haben wir mal Handbücher und Co. reingeladen und haben uns dann über ChatGPT erklären lassen, wie kann ich denn bestimmte Themen weiter explorieren und weiter mitnutzen. Und haben dann unsere erste eigene Erfahrung gemacht. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt können wir daraus mal ein erstes Tool entwickeln, aber wir geben ChatGPT nicht frei für die Nutzung in der Bank. Mhm. Weil genau das ja passiert, wie du es gesagt hast. Wenn die Leute nicht wissen, wie geht man damit um, dann nutzt du es gar nicht bösartig, sondern einfach aus Unwissenheit. Dann sind plötzlich interne Informationen, eine Vorstandspräsentation und dann läuft er auf irgendeinem Server in den USA, wo wir keinerlei Zugriff haben und Co. dürfen wir nicht machen. Also haben wir dann nach dieser ersten Erkenntnis auch kurzfristig gesagt, wir müssen den Zugang zu OpenAI oder ChatGPT per Domäne und Co. sperren. Mhm. Das war das Erste. Und wir müssen das aber kommunikativ begleiten.
Ja.
Und das ist das zweite Wichtige. Nur was sperren bringt nichts. Ist bei Kindern ja auch. Wenn du nur was verbietest, erklärst du es nicht, machen sie es trotzdem, aber da ist recht.
Ja.
Wir haben gesagt, warum haben wir das gesperrt? Und haben auch den Leuten gesagt, bitte nutzt es nicht auf privat, auf euren Handys, weil natürlich haben ganz viele privat mit dem Thema schon Berührung gehabt. Nutzt es nicht privat auf den Handys, schickt es euch dann auf den LBBW-E-Mail-Account und nutzt es dann weiter. Ja, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders oder umgekehrt. Ja. Wir haben gesagt, wir entwickeln eine datenschutzkonforme Lösung. Wir beschäftigen uns damit, aber momentan sind die Risiken wie folgt. Deswegen möchten wir es gerade intern in der Bank noch nicht haben, weil es hat zu viel Exposure. Mhm. Wir arbeiten an einer Lösung, wir werden die Lösung zur Verfügung stellen und starten damit. Wir haben in diesem Zeitpunkt immer erklärt, was ist Gen-KI, was schafft es, was macht es nicht. Mhm. Und dann haben wir BlueGPT Anfang des Jahres mit rausgebracht. Eine eigene Lösung als ChatGPT-Variante, basierend auf ChatGPT oder auf GPT, auf dem Modell, wo wir aber eigene Komponenten gemacht haben, das Modell lernt nicht aus den Prompts. Die Prompts oder die Information, die Verarbeitung geht nicht raus in die USA auf Server, wo wir nicht kontrolliert sind. Wir sind nur in europäisch-deutschen Rechenzentren und. Und dann haben wir es freigegeben für die Nutzung mit öffentlich verfügbaren Daten. Erstmal, damit die Leute rankommen und gucken, wie funktioniert es denn.
Ja.
Weil nur, weil ich dir sage, prompte mal, was ist ein Prompt?
Ja.
Ich nehme immer das schöne Beispiel, wenn ich meinem Sohn sage, räum dein Zimmer auf. Ja, das macht er, aber vielleicht erst nächste Woche oder übernächste Woche, weil meine Anweisung schlecht ist. Mhm. Und Prompting ist das Gleiche. Wenn ich nur sage, räum dein Zimmer auf, dann kommt dann prompt nichts raus. Wenn ich aber sage, räum dein Zimmer auf, 2 bis 16 Uhr, weil ich bekomme anschließend Besuch von Freunden. Wenn es nicht macht, sperre ich dich in den Keller bei Wasser und Brot und Taschengeld ist 3 Wochen gestrichen. Ja. Dann ist eine klare Anweisung, es ist geframed, ja. Es ist die Syntax mit dabei, es ist eine klare Anleitung dabei, wie er was zu tun hat. Dann macht er das auch. Mhm. Und genauso ist beim Prompt. Wenn ich nur frage, wer ist die LBBW, kriege ich allgemein Geschwätz. Wenn ich ganz spezifisch darauf eingehe, sage, du bist ein Redakteur für eine große Wirtschaftszeitung, sollst einen Artikel über die LBBW schreiben, und jetzt definiere ich meinen Prompt, wie es aussehen soll, dann bekomme ich ein gutes Ergebnis. Ja. So, und genau das muss ich Mitarbeitern ja auch mit beibringen. Das muss ich selber ja auch lernen, ja. Prompt. Das kommt ja nicht vom Himmel.
Ja.
Und erst dann fängt es an, dass so ein GPT-Modell oder ChatGPT echten Nutzen generiert. Und dass Leute sagen, oh, das wusste ich gar nicht, das ist ja cool, das, jetzt funktioniert's. Das ist der erste Schritt. Das heißt, ich mache Kommunikation, ich mache Schulungsmaßnahmen und ich begleite jetzt die Mitarbeitenden auch dabei oder unsere Führungskräfte, wie sie das Thema weiter einsetzen können, auch für eine Mitarbeiterführung. Ich will ja sonst immer haben, lieber Daniel, ja, du musst jetzt Recherche machen, dauert 10 Stunden. Wenn nach einer Stunde kommst, dann kann ja nichts sein.
Ja.
Aber ich sage, okay, jetzt machst du das hier über BlueGPT bei uns. Ist das denn auch gut? Und wie kontrolliere ich denn das, was du damit rausgeholt hast? Das heißt, ich muss also beibringen, wie gehe ich mit Inhalten aus generativen KI-Modellen ein? Wie sind denn unsere 4-Augen-Prinzipien? Setzen wir die gerade außer Kraft? Nee, natürlich nicht. Auf der anderen Seite sage ich, wir nutzen doch auch Google. Google schon seit 10, 15 Jahren davor. Und wir nutzen doch Infos, die wir aus Google bekommen, ohne ein 4-Augen-Prinzip zu haben.
Ja.
Funktioniert ja auch. Mhm. Also können wir Mitarbeitenden doch auch trauen, dass sie BlueGPT, also eine ChatGPT-Variante, auch sinnvoll und gut nutzen, wenn sie wissen, wie sie es anwenden sollen. So, und dann kommt der nächste Schritt. Natürlich experimentieren wir erstmal mit Proof of Concepts, technisch. Und auch aus Compliance oder rechtlichen Themen, was können wir machen, um zum Beispiel interne Dokumente besser zu verwalten, sensible Informationen aufzubereiten? Welche Sprachmodelle nutzen wir dafür? Welche sind besser, welche sind schlechter? Mhm. Wie entwickeln wir Workflows? Welches Betriebs- oder Entwicklungs- und Betriebsmodell nutzen wir denn? Gerade in einem No-Code- oder Low-Code-Environment. Weil die Entwicklungen sind ja heute viel einfacher für uns umsetzbar.
Ja.
Und was nutzen wir auch für Konversationen? Also jetzt komme ich wieder auf die natürliche Sprache. Wir wollen zukünftig viel mehr mit natürlicher Sprache von Sprachmodellen machen. Und dafür müssen wir aber auch testen, welche Sprachmodelle nutze ich denn, die mich verstehen und die in Schwäbisch aktuell verstehen, die was aus Italienisch, Spanisch, Türkisch übersetzen können in Deutsch und vice versa.
Ja.
So, und das verproben wir gerade. Und aus dieser Verprobung heraus bekommen wir immer klarer ein Betriebsmodell und ein Governance-Modell, wie wir es zukünftig steuern wollen, und gehen dann sukzessive auch immer weiter dann in Produktivsysteme rein, wenn wir auch gerade unsere eigene Cloud aufgesetzt haben, wo wir das Ganze sicher betreiben können. Deswegen gehe ich davon aus, so ist gerade auch die Planung, dieses Jahr wird noch viel Verprobung sein mit BlueGPT, ChatGPT etc. Wir machen ganz viele Proof of Concepts, bauen eine Governance, bauen eine Strategie auf, wählen genau aus, mit welchen Modellen wir weitergehen. Und 2025 gehen wir dann wirklich in produktive Anwendung sukzessive, die wir weiter mit rausbringen. Dann aber auch immer mit Business Impact.
Mhm.
Und jetzt gucken wir bei den Proof of Concepts nicht unbedingt nach dem Business Impact in erster Linie, sondern nach funktionaler Möglichkeit. Und in zweiter Linie, so, wo können wir es auch mit drauf anwenden?
Ja.
Immer funktionsbereichnah oder marktbereichnah, klar,
ja.
Weil wir nichts für die Tonne machen.
Ja.
Aber das ist quasi der Entwicklungspfad. Und wir haben es auch so verankert, bin ich auch dem Vorstand sehr dankbar, der hat das auch relativ früh wirklich erkannt, jawohl, ist ein ganz strategisches Thema, wir müssen dort rein, wir dürfen nicht warten, wir dürfen nicht davon gesteuert werden, wir müssen selber steuern, dass wir das wirklich als breites Programm in der LBBW jetzt verankert haben und auch weiter ausbauen. Und auch das vielleicht noch als letzter Punkt, das gehört auch dazu, du brauchst Executive Board, also Vorstands-, Geschäftsführungsunterstützung. Die müssen davon überzeugt sein, du kannst das nur mit dem Buy-in machen, sonst geht es nicht. Dafür ist diese neue Technologie ja nicht nur eine Technologie, sondern es ist ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir zukünftig arbeiten werden.
Ja.
Und das kriegst du nur über dieses Senior Management Buy-in.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Punkt, den wir jetzt am Ende nochmal mitgenommen haben. Auch, also, weil, ne, woher kommt Innovation? Wird's also bottom-up oder top-down? Ne? Und ich glaube, dass es da keine richtige Lösung gibt. Ich glaube aber tatsächlich, was du auch gerade gesagt hast, du musst alle mitnehmen. Und zwar auch Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen, aber auch die Executives. Weil wenn die es nicht probiert haben, die es nicht verstehen, die vielleicht sogar Angst haben,
ja,
dann werden sie nie eine Entscheidung treffen, dass man dieses Thema weiter vorantreibt.
Vollkommen richtig. Und deswegen haben wir auch ganz früh, auch auf Bitten des Vorstandes, eine der allerersten Schulungen für GenKI mit dem Gesamtvorstand gemacht. Also die Zeit überhaupt mal zu bekommen, zeigt ja schon, was für eine Wichtigkeit, ja, das Thema für die Kolleginnen und Kollegen da auch hat.
Ja.
Und zum Zweiten haben wir wirklich intensiv darüber diskutiert und haben an konkreten Beispielen geübt und getestet. Und das ist das, was ich auch mit dem InnoTech-Lab sagte. Nur wenn du es mal probierst und selber machst, kannst du es plötzlich richtig einschätzen. Und das ist die Basis dafür, dass wir es dann auch weiter in der Bank verbreitern können. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass Innovationen auch hier in der LBBW nicht einfach nur eine Alibi-Funktion ist oder so, ja, mach mal, du kannst ja nicht viel kaputt machen, wenn du irgendwas anstellst. Ja. Nee, es ist ein ernstzunehmendes Thema. Wir bauen es immer weiter mit aus. Und nur dann kann Innovation ja auch wirklich gelingen, wenn man das ernsthaft betreibt. Nicht sagen, wir wollen Formel 1 fahren, ich stelle einen Bobbycar hin. Das geht nicht. Sondern das ist ein ernstes Thema, was unsere Zukunft auch wieder sichert. Und damit sind wir beim Anfangsthema. Nur wenn wir heute schon über die Zukunft denken, basierend auf der Vergangenheit Sachen austesten, nur dann werden wir auch eine haben. Sonst überholt uns die Zukunft. Und das ist definitiv was, was ich als Innochef hier nicht haben möchte.
Stefan, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unseren Ritt, möchte ich fast sagen, durch die Zukunft im Bankenwesen. Ich darf dir recht herzlich danken für die Einblicke, die du uns, also auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich, wie ihr an dieser herangeht. Ich finde es auch schön, dass man in diesem konservativen Sektor da auch einen Paradigmenwechsel erkennt, wenn man das Wort auch wieder verwenden möchte im Hinblick auf Kommunikation, Offenheit, da auch nahbar zu sein, anschlussfähig zu sein. Und danke dir recht herzlich für deine Zeit, das Gespräch, und ich werde es weiter spannend verfolgen, und dann machen wir vielleicht eine Update-Folge in 2 Jahren, 1,5 Jahren, wer weiß, und gucken mal, was wir bis dahin geschafft haben. Vielen Dank dir, schön, dass ich da sein durfte.
Herzlichen Dank auch für die Zeit, und ich bin sicher, wir werden schon vor 1,5 Jahren etliche Neuerungen haben, als das Reloaded kommt.
Sehr gut, ganz lieben Dank.